Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Hannes, danke für die Einladung, wieder mal im Billroth-Haus sprechen zu dürfen, wenngleich auch ich nur virtuell sozusagen bei Ihnen sein kann. Nun, mein Thema, wie Sie schon gehört haben, ist die Schokolade und das ist mein Disclosure-Slide. Und Sie sehen schon, dass ich mich schon gründlich auf diesen Vortrag vorbereitet habe. Das kann man sicher sagen. Und ich möchte mit einem nicht ganz kardiovaskulären Tier beginnen. Erstens, weil es mir gut gefällt. Und zwar das Tier, eine Arbeit von Franz Messerli im New England Journal of Medicine publiziert. Und über Alkohol und Intelligenz haben wir halt schon was gehört. Für die Schokolade gilt es umso mehr. Der Franz Messerli hat einen Zusammenhang hier gesehen zwischen der Schokoladekonsumation pro Kopf pro Jahr in verschiedenen Ländern und der Anzahl der Nobelpreisträger in diesen Ländern. Also je mehr Schokolade pro Kopf konsumiert wird, umso mehr Nobelpreisträger. Man kann das dann auch hochrechnen, nachdem dieses R, also der Zusammenhang sehr stark ist, wie viel Schokolade man denn zusätzlich essen müsste, um einen Nobelpreisträger zu produzieren. Man kann so weit gehen zu sagen, warum ist das bei den Schweden noch viel besser? Also die brauchen weniger Schokolade pro Nobelpreisträger, kann aber auch daran liegen, dass das Nobelpreiskomitee in Schweden sitzt oder wie auch immer. Sie sehen schon, warum ich das gezeigt habe hier, ist nicht nur, weil es witzig ist, wie ich mir denke, sondern es zeigt auch die Probleme, die wir haben in der Interpretation von Beobachtungsstudien. Insbesondere hier eine Kausalität abzuleiten, auch aus den vorigen Vorträgen und insbesondere auch aus meinem, ist schlicht und einfach schwierig. Nun, sprechen möchte ich heute im Wesentlichen über die Flavanole, über die Inhaltsstoffe. Ist natürlich in der Schokolade ist viel drinnen, aber fokussieren möchte ich hier auf Inhaltsstoffe vom Kakao, die Flavanole bzw. eine zur Gruppe der Flavonoide gehörend. Und da gibt es sozusagen die Monomere, Epikatechin, Katechin, Polymere, Procyanidine, die dann zum Beispiel auch ganz unterschiedlich resorbiert werden, also die Monomere besser, was durchaus auch einen Einfluss auf die Wirkung hat. Nun, Schokolade ist nicht Schokolade, Sie wissen es vom Geschmacklichen, Sie wissen es vom Aussehen und natürlich von den Inhaltsstoffen. Also diese Substanzen, die wir hier als möglicherweise gesundheitsfördernd einstufen, sind klarerweise im Kakao drinnen, viel weniger schon in der verarbeiteten Schokolade, aber da hauptsächlich in der dunklen Schokolade. Sie sehen Epikatechin, alle diese Dinge in der dunklen Schokolade und hier nicht nachweisbar in der weißen Schokolade und in der Milchschokolade wird es irgendwo dazwischen liegen. Was ich ja Ihnen zeigen kann, ist einerseits randomisierte Studien, eher mechanistische Studien, also zu sozusagen Surrogat-Endpunkten und dann eben die Observationsstudien zu den klinischen Endpunkten. Und zu den Surrogat-Endpunkten, das gilt ja jetzt für alle flavanolreichen Dinge, der Wein ist angeklungen, Äpfel haben auch sehr viel etc., aber hier das Thema die Schokolade. Also da gibt es Studien sozusagen zum Glukosestoffwechsel, Glukosetoleranz, zum Blutdruck, zur Endothelfunktion, zu den Lipiden und auch zur Blättchenaktivierung. Und das ist so eine typische Studie, das ist eine gut gemachte Studie, wurde auch gut publiziert, allerdings eben von der Fallzahl natürlich klein, 20 unbehandelte Menschen oder Patienten eigentlich mit Grad 1 Hypertonie, die haben in einem Crossover-Design nach einer Auswaschphase zunächst 100 Gramm dunkle Schokolade, nämlich diese hier, erhalten, also eine Studie aus Deutschland, oder 90 Gramm, also isokalorisch weiße Schokolade, nämlich diese hier. Und nach einer weiteren Auswaschphase dann wiederum für 2 Wochen die andere Schokolade. Und es wurden dann verschiedene Dinge gemessen. Gemessen wurde einerseits Glukosestoffwechsel, Insulinresistenz, das wird besser mit der dunklen Schokolade. Auch hier ein Parameter sozusagen für Glukosestoffwechsel und auch der Blutdruck, da ist hier die dunkle Schokolade, der sinkt ab mit der dunklen Schoko, mit der weißen Schokolade passiert schlicht und einfach gar nichts. Die Dosis war im 100 Gramm pro Tag, also durchaus eine ordentliche Dosis. Der Blutdruck ist ganz ordentlich abgefallen, muss man sagen. Das ist 24-Stunden-Blutdruck von 135 auf 124 mmHg systolisch. Also ist ein beträchtlicher Blutdruckabfall mit der dunklen Schokolade. Und was noch passiert, also was sozusagen ein Teilaspekt sein kann, auch von der Blutdrucksenkung, ist eine Verbesserung der Endothelfunktion, hier wiederum typischerweise mit der Flow-Mediated Dilation gemessen. Nun, wie ist denn das jetzt da in weiteren Studien mit dem Blutdruck gewesen? Und ich kann Ihnen sagen, dass man in PubMed alleine 29 Meta-Analysen zu den kardiovaskulären Effekten der Schokolade findet, die wir jetzt nicht alle im Detail durchbesprechen können und wollen. Also der systolische Blutdruck, der Abfall des systolischen Blutdrucks hier in 15 randomisierten Studien, alle relativ klein, 10, 20, maximal 45 Teilnehmer, dunkle versus helle, beziehungsweise flavanolreiche versus arme Schokolade, beträgt hier, naja, 3 mm Hg oder so. Aber der Effekt ist relativ konsistent. Das ist eine weitere, auch wiederum hochkarätige Studie, sogar im JAMA publiziert worden. Hier 44 Teilnehmer, wiederum mit Prähypertonie, Grad 1 Hypertonie. Und was interessant ist hier, eine geringe Dosis an Schokolade, 6,3 Gramm dunkle oder weiße Schokolade, eben wiederum dieselbe interessanterweise. Und 6,3 Gramm, das ist, wenn Sie Rittersport kennen, ein so ein Eckerl von dieser Schokolade. Da ist eben entweder 30 Milligramm oder nichts drin, Polyphenol, Dauer 18 Wochen. Und die Studie war sehr gut. Also man hat hier sozusagen wirklich geschaut, dass beide Gruppen anthropometrisch, laborchemisch, ernährungsmäßig ganz genau ins Detail, auch hinsichtlich der physikalischen Aktivität, völlig gleich waren. Nach 18 Wochen haben die Leute nicht zugenommen, in keiner dieser Gruppen. Der Zucker hat sich nicht geändert, die Lipide nicht. Der Blutdruck ist wiederum abgefallen und das war wiederum abhängig vom Ausgangsblutdruck. Wir kennen diesen Effekt des Law of Initial Value, ist ja an und für sich bekannt. Und auch nur in der dunklen, in der Gruppe der dunklen Schokolade, nichts ist passiert in der hellen Schokolade. Das auch über die Wochen eigentlich gleich der Blutdruckabfall gewesen. Was noch passiert ist, die Verfügbarkeit von NO, das ist ein Metabolit davon, sozusagen, den man messen kann, steigt. Also das wäre ein möglicher Mechanismus, wie die dunkle Schokolade wirken kann. Und tatsächlich, diese Kakaophenole, Epikatechin etc. lässt sich tatsächlich auch im Blut nachweisen. Und zwar so, ja, beginnend nach einer Stunde, zwei, drei Stunden lassen sich diese Substanzen, die dann ja die Wirksubstanzen sind wahrscheinlich, lassen sich nachweisen. Eine andere Möglichkeit, wie es zu einer Blutdrucksenkung durch Schokolade kommen kann, nämlich durch dunkle Schokolade, auch hier ganz gut publiziert, verglichen wiederum 72-prozentige versus weiße Schokolade in einer relativ kleinen Setting ist, dass die Stressreaktion sozusagen gedämpft wird oder vermindert wird durch dunkle Schokolade. Man sagt ja auch, dass hier psychotrope Einflüsse sind, aber das möchte ich heute nicht weiter ausführen. Aber jedenfalls, wenn man Cortisol oder Epinephrin sozusagen im Blut misst nach gewissen Stressbelastungen, dann ist es so, dass man mit der dunklen Schokolade besser fährt. Also sozusagen, es werden weniger dieser Stresshormone ausgeschüttet. Auch das kann ja für die Blutdrucksenkung eine Rolle spielen. Nun, ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt sehr viele Meta-Analysen und das ist eine Umbrella-Meta-Analyse, die fasst also noch einmal die Meta-Analysen zusammen und zwar auf diese Surrogat-Parameter. Und was man sieht, ist, dass das, was am konsistentesten tatsächlich hier aufzutreten scheint mit Schoko, ist eine Verbesserung der FMD, also eine Verbesserung der Endothelfunktion. Alle anderen Dinge, da war letztlich die Heterogenität relativ groß in den einzelnen Meta-Analysen. Was noch ist, ist ein Effekt auf die Plättchenfunktion. Die Plättchenaggregation sozusagen wird hier durch Schokolade gehemmt. Das hat man hier gezeigt bei 18 gesunden Erwachsenen. Das war zum Teil Angehörige von Mars. Also man hat 25 Gramm Semisweet Mars Chocolate Chips sozusagen denen gegeben mit Flavanolen drinnen und mit dem PFA 100 Device, also eines der Möglichkeiten sozusagen Plättchenaggregation zu messen, hat man tatsächlich gesehen, sowohl mit ADP als auch mit Epinephrin, noch 2 bzw. noch 6 Stunden nur mehr mit dem ADP, dass die Plättchenaggregation ein bisschen gehemmt wird. Und tatsächlich ist es auch hier in dieser Studie so gewesen, dass man eine Zunahme vom Epikatechin messen kann, aber auch von Prostacyclin-Metaboliten, die auch für die Plättchenfunktion eine Rolle spielen. Also das sind die mechanistischen Studien, die vielleicht erklären könnten, dass es auch tatsächlich zu kardiovaskulären Effekten, zu Effekten auf klinische Endpunkte kommt. Das ist wahrscheinlich die wichtigste von diesen Studien oder die, die man am ehesten glauben kann. Das ist der Survival-Zeit einer Packung Schokolade, die auf einer Station in einem Spital geöffnet irgendwo hingestellt wird, eine Observationsstudie, die in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Also diese zwei verschiedenen Schachteln Schokolade oder Pralinen, die haben also im Schnitt eine mittlere Halbwertszeit von 2 Stunden. Also nach 2 Stunden sind die zur Hälfte leer gegessen. Interessanterweise sind die Ärzte gar nicht die Berufsgruppe, die das am meisten isst, sondern eher Healthcare-Assistenz und Nurses. Das ist wahrscheinlich Pflegefachassistenz oder so, nehme ich an, wenn man das britische System übersetzt. Also 2 Stunden die Halbwertszeit finde ich eigentlich eh relativ lang. Gut, und wenn wir jetzt aber ernsthaft werden und uns tatsächlich also die großen Observationsstudien, epidemiologischen Studien anschauen, da wird die Sache kompliziert. Es gibt also verschiedene Outcomes, die hier gemessen werden. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie adjustiert wird, sozusagen auf als Nebeneffekte, also die Parameter, die natürlich auch eine Rolle spielen, vom Alter begonnen, Rauchen etc. etc. Also ganz unterschiedlich in den verschiedenen Studien. Es ist ganz unterschiedlich, wie der Schokoladekonsum gemessen wurde. Meistens waren es Fragebögen, sozusagen einmal zu einem Baseline-Zeitpunkt. Und herauskommt als erstes einmal sozusagen hier kardiovaskuläre Erkrankungen, diese Meta-Analyse aus dem British Medical. Tatsächlich ist es so, dass Schokoladekonsum, hier 7 Observationsstudien zusammengefasst, über 100.000 Teilnehmer, immer der höchste versus der niedrigste Level von Schokoladekonsumation. Es wird nicht unterschieden, dunkle, helle, weiße etc., Milchschokolade. Also jedenfalls dürfte schon eine Risikoreduktion bestehen, um etwa da relativ ausgeprägt um 20% oder so für kardiovaskuläre Erkrankungen. Für Herzinsuffizienz war nichts nachweisbar und auch das Risiko für Schlaganfall wurde hier in dieser Meta-Analyse eindeutig, also scheint reduziert zu werden durch Schokoladekonsum. Das ist wieder der Umbrella Review, sozusagen erstens relativ rezent publiziert und zweitens die größte Teilnehmerzahl in den Beobachtungsstudien, also 1 Million Teilnehmer, 84 Originalarbeiten etc. Was man sieht, also es kommt zu einer Reduktion des relativen Risikos oder Risk Ratio hier kardiovaskulär zu versterben, doch ganz deutlich, 35%. Kommt auch zu einer Reduktion der akuten Herzinfarkte hier um etwa 10%. Durch sozusagen das höhere Ausmaß von Schokoladekonsum im Vergleich zu geringerem Schokoladekonsum. Schlaganfall hier minus 15% oder so. KHK etwa auch gut minus 10%. Herzinsuffizienz war kein signifikantes Ergebnis und auch die Rate sozusagen Diabetes zu kriegen oder das Risiko Diabetes zu kriegen um etwa 15% reduziert. Allerdings, wenn wir dann weiterschauen in dieser Tabelle, da sehen wir hier die Probleme, die schon in der Meta-Analyse angesprochen wurden. Also die Heterogenität ist teilweise sehr groß. Hinweise für Publikationsbias, doch in vielen dieser Meta-Analysen Small-Study-Effekte sind nachweisbar, sodass letztlich die Evidenzklasse, also wie das klassifiziert wurde, 1 wäre die beste Evidenz, mit 4 ist eigentlich die schlechteste Evidenzklasse, die man hier gefunden hat. Hier noch einmal aus dem European Heart oder beziehungsweise Journal of Preventive Cardiology eine ganz neue Meta-Analyse des Risiko Schokoladekonsum für koronare Herzerkrankung, 6 prospektive Studien, über 300.000 Individuen, 21.000 KHK-Fälle und hier würde man wiederum eine Risikoreduktion um nicht einmal ganz 10% für KHK durch Schokoladekonsum erkennen. Spannender und vielleicht auch hinweisend, dass da vielleicht doch was dran ist, trotz dieser ganzen Geschichte mit Bias und so, sind natürlich Studien, die eine Dosis-Wirkungskurve zeigen. Und das hat man auch in mehreren Meta-Analysen untersucht. Die ist auch relativ rezent, 14 Studien, 23 Kohorten, viele, viele Teilnehmer, viele Cases von kardiovaskulären Erkrankungen. Und da sieht man schon eine Art, ist auch wieder eine J-Kurve, die auch eine Art Dosis-Wirkungskurve zeigt und die ideale Dosis offensichtlich, und wir reden hier von Schokoladekonsum in Gramm pro Woche, wäre hier vielleicht irgendwo zwischen 40 und 50 Gramm pro Woche gelegen. Also eine Tafel am Tag ist wahrscheinlich zu viel. Das eine Eckerl Rittersport ist vielleicht ein bisschen zu wenig, also 40, eine halbe Tafel sozusagen in der Woche nach dieser Meta-Analyse würde möglicherweise den besten Effekt bringen. Dasselbe gilt eigentlich auch für den Diabetes mellitus, hier wieder Gramm, aber allerdings Gramm pro Tag. Also wenn Sie die Zuckerkrankheit verhindern möchten, dann haben Sie wahrscheinlich mit Schokolade die beste Wirkung auch wiederum nicht einmal 10 Gramm pro Tag. Also wahrscheinlich hier wieder das eine Eckerl von der Rittersportschokolade, aber wann schon dann von der dunklen. Aber wie gesagt, das sind einige K-Werts, die man bedenken muss, wenn man diese Studien interpretiert, nämlich die Observationsstudien, die großen. Und die haben das ganz gut zusammengefasst in dieser Umbrella-Meta-Analyse, die nennen das Credibility of the Evidence. Das heißt, wie glaubhaft ist es jetzt eigentlich, was herauskommt? Da gibt es dann verschiedene Grading-Scores mit Punkten, aber im Grunde geht es um das, gibt es ein Risiko für Bias, wie ist die Qualität der Studie, die Limitationen, Präzision, die Heterogenität, Hinweise für Publikations-Bias, Funding-Bias zum Beispiel könnte eine Rolle spielen, Effekt-Size und gibt es was für Dose-Response, also auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, die Interpretation quasi schwierig machen können. Und was die geschrieben haben, die Autoren, ist, dass die Evidenz meistens oder die Credibility der Evidenz meistens very low oder bestenfalls low ist. Naja, und eines der Dinge, die halt problematisch sein können, man isst ja typischerweise nicht nur Schokolade, sondern auch andere Dinge. Und zum Beispiel hier in dieser deutschen Arbeit war es so, dass lustigerweise die, die am meisten Schokolade gegessen haben, am wenigsten Obst und Gemüse, was ja auch sozusagen sehr gesund ist, gegessen haben. Also das ist ja sehr komplex, wie die Ernährung dann letztlich zusammenspielt und in Wahrheit nicht ganz leicht zu interpretieren. Das ist eine Nature-Arbeit, die möchte ich Ihnen nicht unterschlagen. Was die gefunden haben, ist, dass es eine Rolle spielt, wenn man dieses Epikatechin, also diese Flavonole resorbieren möchte, ist es wichtig, was man dazu isst. Und was ganz schlecht ist für die Resorption von Epikatechin zum Beispiel, ist, wenn man Milch dazu isst, dann sinkt nämlich die Resorption ganz deutlich ab. Also Milchschokolade hier viel schlechter sozusagen als dunkle Schokolade oder auch dunkle Schokolade mit Milch genossen, wäre hier viel schlechter in der Resorption und natürlich dann auch in der Wirkung. Naja, und das ein Punkt, das kann man auch nicht verheimlichen, wenn die dunkle Schokolade schon vielleicht gesünder ist als die Milchschokolade oder die weiße Schokolade, dann ist es aber leider schon so, dass der Energiegehalt pro Gramm oder pro 100 Gramm oder wie auch immer praktisch völlig gleich ist. Es ist völlig egal, also in dieser Zusammenstellung eines von mir bevorzugten Schokoladeproduzenten 580, 81 und 582 Kalorien pro 100 Gramm. Also das, mit dem müssen wir leben, da ist relativ viel drinnen und das macht wahrscheinlich einiges vom Benefit wieder weg. So, was kann man dann schlussfolgern, was würde ich schlussfolgern aus dem Gesagten? Die eine Sache ist schon klar, Surrogatparameter lassen sich durch nämlich Blutdruck, Gefäßfunktion im Sinne von Endothelfunktion, Blättchenreaktivität vielleicht und auch Insulinsensitivität lassen sich zweifellos durch Epikatechine, wie sie bevorzugt in dunkler Schokolade oder noch viel mehr in Kakao drinnen sind, sicherlich positiv beeinflussen. Das ist völlig klar. Allerdings die Frage, das heißt, aus dem alleine würde ich mich zu folgern trauen, dass die Frage, die der Tom Lüscher hier gestellt hat im European Heart letztes Jahr, Wein, Schokolade, Kaffee, sind das Forbidden Choice? Sozusagen muss man auf das verzichten. Ich glaube, diese Frage kann man schon mit Nein beantworten. Natürlich ist es eine Frage der Dosis, aber letztlich haben diese Dinge sicherlich gesundheitlich günstige Folgen. Und ich hoffe, Hannes, ich habe dir da heute nicht dein Abschlusstier vorweggenommen. Allerdings, was die Schokolade betrifft, in die Guidelines ist sie aufgrund wahrscheinlich dieser methodischen Probleme der großen Studien noch nicht aufgenommen worden. Also wenn man die letzten Präventions-Guidelines der ESC durchsucht hier, und Schokolade eingibt, dann muss man sagen, dass hier leider kein Treffer zu verzeichnen ist. Und damit möchte ich schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Thomas, für die wie immer etwas provokative, aber sehr klare Darstellung zu einem schwierigen Thema, wo du auch Schokolade durchaus eingereiht hast in die Gruppe von Genussmitteln, die aus kardiovaskulärer Sicht doch einen gewissen protektiven Mechanismus haben können. Ich sehe im Chat keine Fragen, darum darf ich vielleicht mit einer beginnen, nämlich wie dunkel muss die Schokolade sein, um den maximalen Benefit, du hast gesagt, nicht zu viel soll es sein, eine halbe Tafel pro Woche, wie dunkel muss sein? Muss ich auf 70% oder so hochgehen oder kann ich jene Schokolade bevorzugen, die mir am besten schmeckt?
Naja, die ganz, ganz in Wahrheit sozusagen, das aller gesündeste, also der Gehalt vom Kakao eigentlich, beziehungsweise von der Schokolade an diesen gesunden Dingen, Epikatechin oder so, hängt ganz stark von der Verarbeitung ab. Also die berühmten Geschichten mit den Indianern vor Panama, die sozusagen, solange sie natürlich leben und sehr viel von diesem Kakao konsumieren, die nehmen den Kakao roh, sozusagen, oder nehmen den Kakao so, wie er ist, ohne Konchieren oder was auch immer die Verarbeitungsschritte sind. Das hat ungefähr 10 bis 100 Mal so viel Epikatechin wie das, was wir dann letztlich in der Milchschokolade drinnen haben. Das heißt, es ist einfach eine Frage dessen, was man erreichen möchte. Das andere ist natürlich, dass diese ganzen leckeren Dinge oder diese ganzen Dinge, die besonders gesund sind, nicht allen sehr gut schmecken. Das ist auch in zahlreichen Reviews so angeführt und es gibt hundertprozentige Schokolade, die man ja kosten kann. Wenn man sie für die Gesundheit isst, würde ich eigentlich diese essen und ein Eckerl davon jeden Tag. Das ist das, was gesund wäre. Ob das als Konsumartikel oder so noch gut ist, ist halt eine andere Frage. Die weiße Schokolade auf der anderen Seite hat praktisch nichts mehr drinnen von den gesunden Anteilen. Zumindest jetzt, was diese Flavonoide und Flavone betrifft.
Wenn keine weiteren brennenden Fragen mehr sind, dann noch einmal, Thomas, herzlichen Dank für diese schöne Darstellung, für dieses schöne Referat.
Danke, schönen Abend.
Damit sind wir am Ende dieses Symposiums angelangt, ziemlich auf dem Punkt von der Zeit her. Darf vielleicht zusammenfassen, wir haben sehr schön gesehen, einen Querschnitt, dass sowohl der Kaffee als auch der Alkohol, als auch die Schokolade nicht Dinge sind als Genussmittel, auf die man a priori verzichten muss, dass wahrscheinlich geringe Mengen durchaus verträglich sind, wenn man gewisse nachteilige Effekte einkalkuliert. Und gerade was den Alkohol anbelangt, muss jeder jetzt selbst entscheiden, ob er ein gering erhöhtes Risiko für Vorhofflimmern akzeptiert und dass sein kardiovaskuläres Risiko mit einem oder eineinhalb Gläsern Wein reduzieren möchte. In diesem Sinne darf ich allen Referenten sehr herzlich danken für ihre Beiträge, den Diskutanten zu Hause, im Online-Chat und auch dem Publikum vor Ort für die aktive Teilnahme und für das Einbringen von Diskussionsbemerkungen. Und ich danke fürs Kommen und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön.